Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorstellen wollen. Grundlage oder schon länger läuft diese Rheintaler Urkundenbilder aus dem Marburger Lichterbildarchiv älterer Originalurkunden, DIGUB genannt. Aber der Anlass für diese Veranstaltung heute ist die neue Reihe, die zur Buchmesse etabliert wird, maßgeblich durch den Leiter des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte der Universität, Professor Dr. Wolfgang Huschner. In Zusammenarbeit mit den Kollegen François Bougard und Antonella Gignoli. Diese neue Reihe hat den Namen Italia Regia. Und, der heute hier vorzustellende erste Band den Titel Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Erinnerung. Ich würde an Herrn Röbert übergeben, weil er mit heraus Bandes ist und dann können wir im Anschluss noch was sagen. Aber erstmal gut, bitte.
Danke. Also ich begrüße Sie auch noch einmal recht herzlich. Versteht man nicht sehr gut, ne? So ist besser? Ja. Ich begrüße noch mal recht herzlich hier auf der Leipziger Buchmesse, auf dieser Veranstaltung und also die Ehre und das Vergnügen, diesen Band vorzustellen, der eben, wie gesagt, der erste Band in der Reihe Italia Regia oder Regia, wenn man es italienisch aussprechen möchte, ist. Warum dieser Name, Pate für diesen Titel ist also erst das gleichnamige Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Herrscherurkunden für italienische Empfänger des frühen und hohen bis ins 11. Jahrhundert hinein systematisch zu erfassen. Das ist wichtig, das ist natürlich Grundlage, damit man versteht, warum so ein Band also herausgebracht wird, weil ja, man ja denken könnte, Mittelalter und Urkunden, es gibt vielleicht nichts Langweiligeres, aber wie gesagt, die Sichtung dieser Urkunden ist deswegen notwendig geworden, weil Historiker eben mit Editionen arbeiten und viele dieser Editionen stammen also im 19. oder frühen 20. Jahrhundert und wurden also mit anderen Prämissen erstellt als diejenigen, von denen wir also heute ausgehen. Das wäre also ein Aspekt, der wichtig dafür ist. Und außerdem ist also im Vergleich zum damaligen Bearbeitungsprozess vor 100 oder 50 Jahren auch die Materialbasis erweitert worden. Das heißt, es wurden teilweise neue Originale, von denen ich Ihnen dann noch einige vorstelle, gefunden oder auch andere Urkundenabschriften, die also die Überlieferungslage und damit eben auch das allgemeine historische an bestimmte Sachverhalte entscheidend verändern. Damit lässt sich also die Notwendigkeit von neuerlich-diplomatischen Untersuchungen begründen und Herrscherurkunden sind insbesondere deswegen relevant, sie also gerade für das frühe und auch noch teilweise für das hohe Mittelalter zum Teil Quellen darstellen, die uns also direkten, also ganz unmittelbaren Aufschluss über das Handeln und die mit diesen verbundenen Personengruppen geben. Um Ihnen also einmal kurz zu zeigen, worüber wir jetzt reden, sehen Sie hier also eine Urkunde eingeblendet, die einem karolingischen Herrscher bzw. ersten nachkarolingischen Herrscher Wido ausgestellt wurde, der also von 889 bis 893 über Italien herrschte. Und man sieht an dieser Urkunde also sehr schön die Tradition, die auch gesetzt wird, eine Urkundentradition, die sich hier perpetuiert, schon langsam im Wandel begriffen ist. Wichtig für unsere Zwecke ist jetzt vor allem, dass wir im Hinterkopf behalten, dass Urkunden im Wesentlichen aus drei Teilen bestehen, wenn wir sie grafen. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen ganz oben. Nee, nicht eingeblendet. Ganz oben in der ersten Zeile sieht man eine Schrift, die etwas größer ist als dies. Das ist das sogenannte Protokoll. Und dieses Protokoll wird also durch ein Symbol eingeleitet, das die symbolische Anrufung Gottes darstellt. Die kleine Schrift, der Block, der darauf folgt, ist der sogenannte Kontext, wo der eigentliche Urkundeninhalt, also die Vorgeschichte, allgemeine propagandistische und der eigentliche Rechtsinhalt. Und unten die letzten vier Zeilen im Endeffekt, die wieder mit einer Zeile in etwas größere Schrift eingehen, wo man in der Mitte auch dieses rautenförmige Symbol sieht. Das ist der so Kontext bis ans Ende der Urkunde hin. Und hier sind also die beiden Symbole wichtig. Das Monogramm, das ist eben dieses rautenartige Symbol, und dann diese korbförmige Bindung darunter. Das ist also der sogenannte Bienenkorb, mit dem Kanzler bzw. Erzkanzler seine Zustimmung zu dieser Urkunde gab. Leider verloren ist hier das Siegel bei dieser Urkunde. Das ist der, den man also rechts oberhalb des Rekognitionszeichens einen kleinen Abdruck. Das sind also jetzt grob gesagt die wichtigsten Elemente der Urkunden. Eine Konzeption oder andersrum, die Konzeptionen, mit denen wir uns annähern, haben sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Und hier müssen wir, um auch den Ansatz des Projektes zu verstehen, beziehungsweise des Bandes, uns kurz in Erinnerung rufen, wie also die Editoren, die also diese älteren Editionen haben, die Urkundenausstellung sahen. Hier auf dieser Folie sehen Sie also das traditionelle Kanzleimodell, demzufolge also die Kanzleien arbeitsteilig und hierarchisch organisiert waren. Der Erzkanzler, hier an einem Beispiel aus der ottonischen Zeit, also Bischof Petrus von Como, war dieser Vorstellung ein reiner Titular, also er hatte keine wirkliche Funktion inne, nur die Würde dieses Amtes, und hat sich also an der eigentlichen Urkundenausstellung nicht beteiligt. Involviert war schon der Kanzler, aber auch er hat dieser Vorstellung zufolge eben nichts geschrieben, selbst geschrieben, sondern die Arbeit unter die verschiedenen Notare dirigiert. Und hier gibt es eben wiederum verschiedene Kategorien, die ich jetzt aus Zeitgründen auch nicht näher erläutern. Dieser Vorstellung zufolge waren Urkunden also der einseitige Ausdruck des herrscherlichen Willens. Und heute sieht man das allerdings anders, auch der Ansatz, den wir mit diesem Projekt verfolgen. Man sieht also Urkunden stärker als, sagen wir mal, Vertragsdokumente, wenn man so will. Und an Ausstellungen und auch an der Repräsentation, die sich also in der Urkunde, sind verschiedene Parteien beteiligt, natürlich der Aussteller, also dann die Herrscher in diesem Fall, und der Empfänger, der also sich um diese Urkunde bemüht, aber auch beteiligt an der am Zustandekommen beziehungsweise an der Repräsentation in der Urkunde sind die Vermittler und teilweise auch die Schreiber. Diese verschiedenen Parteien stellen also einen Konsens, das heißt eine Übereinstimmung über den Recht her, und diese Übereinstimmung wird dann also festgehalten in der Urkunde. Wenn wir uns jetzt also dem selbst zuwidmen, Sie können hoffentlich einigermaßen die erste Seite des Inhaltes hier sehen, es ist vielleicht etwas klein geworden. Der Band erfasst also als erste Region, als erste italienische Region systematisch. Das heißt, alle Urkunden, alle Herrscherurkunden für diese Region wurden angeschaut und die Ergebnisse sind dann eben in diesem Band festgehalten worden, der also insgesamt 10 Aufsätze und 4 Urkundeneditionen von bislang unbekannten Originalen enthält, die also aus dem 8. bis 11. Jahrhundert stammen. Die Aufsätze von verschiedenen Ansätzen und Kategorie, die erste Gruppe von Aufsätzen, wenn wir so wollen, untersucht also die Diplomatie, das heißt das Zustandekommen der Urkunden bzw. den Wandel bestimmter Urkunden. Und dieser Frage gehen also François Bogard in seinen beiden Beiträgen sowie Wolfgang Huschner und Silius Galfatti nach. Den zweiten Schwerpunkt bilden nun diejenigen Studien, die sich mit den Wechselwirkungen von Aussteller- und Empfängerperspektive beschäftigen und oder eben Bestände aus der Perspektive von bestimmten Empfängern untersuchen. Das untersuchen also die Beiträge von Carina Fiemann, von mir selbst und von Peter Kunto. Ebenfalls in diesem Zusammenhang für diesen wichtig ist das Wirken von Vermittlern, wie ich Ihnen gerade versucht habe, am Beispiel zu erklären. Und hier gehen diesen Aspekten gehen also Giulia Barone und Bach. Schließlich nehmen also verschiedene Aufsätze, einzelne Urkundengattungen in den Blick und bringen also die Diplomatik, die konkreten diplomatischen Fragestellungen auf diese speziellen Stücke voran. Und das sind also die Beiträge von Antonella Ghignoli. Auch Andrea Antonio Verardi fällt in diese Gruppe und zusätzlich zu den 4, die separat enthalten sind, enthält sein Aufsatz auch noch die Neuedition einer bereits ottonischen Urkunde, die also nach seinen Untersuchungen grundlegend neu zu bewerten ist. Diese grobe Kategorisierung gibt lediglich die rechtlichen Schwerpunkte der einzelnen Beiträge wieder, aber die beschäftigen sich natürlich jeweils Aspekten. Ich möchte jetzt kurz von Carina Fiemann vorstellen, der also der Band auch gewidmet ist. Das ist eine Kollegin, die ja leider verstorben ist. Und sie hat in ihrem Beitrag die Vergabe für die toskanischen Empfänger im nachkarolingischen Zeit, den Jahren 888 bis 926 untersucht. Sie kontrastiert also gezielt die Empfänger- und Ausstellerperspektive für alle 8 Diplome aus der nachkarolingischen Periode, die also für toskanische Empfänger aus wurden. Und warum ist das wichtig? In diesem Zeitraum reden also mehrere Herrscher um die Macht im Königreich und urkundeten also für verschiedene toskanische Empfänger. Diese Urkunden sind zwar von ihrer Zahl her gering, also wie gesagt nur 18 an der Zahl, erlauben qualitativ sehr wichtige Merkmale über die Untersuchung der politischen Lage in der über die diplomatische Spezialuntersuchung hinaus schon wieder auf die allgemeine Historiografie. Insgesamt kann also Carina Fiemann zeigen, dass die verschiedenen nicht einheitlich auf die rivalisierenden Könige reagierten, obwohl also die nominell zumindest unter der Herrschaft eines Markgrafen standen. Die Vermittlung dieses Markgrafen war also wichtig für die Anerkennung der Prätendenten einerseits im Regnum Italiae, aber andererseits für den Zugang zur Toskana als strategisch wichtige Landschaft. An erster Stelle unter den Empfängern standen hier die Bischofskirche, auf die Bedeutung dieser Institution als regionale Machtzentren hinweist, also und das ist eine Schlussfolgerung aus diesem Beitrag, auch als Zentralpartner für die Herrscher bei ihrer Etablierung in der Region agierten. Genau. Hier jetzt also einmal eine Karte, also der Beitrag bzw. die Beiträge sind mit Abbildungen untermauert, damit man also diese diplomatischen Argumente dann auch grafisch nachvollziehen kann. Hier also, wie gesagt, die Karte visualisiert. Die Vergabekunden für die verschiedenen Empfänger zeigt auch, dass es sich also keineswegs um eine wirklich chaotische Zeit gehandelt hat, sondern dass man also ganz legt Beziehungsnetzwerke gepflegt hat und also auch nicht die allgemeine traditionelle Historiografie korrigieren muss. Das wäre also der Beitrag von Carina Fiemann. Hier überspringe ich jetzt mal Zeitgründen und stelle Ihnen stattdessen also eine Kunden aus dem Band vor, die hier neu ediert wurden. Und dabei handelt es sich, das kann man schon, um eine kleine Sensation. Denn eine Originalurkunde aus dem 8. Wird nur sehr selten gefunden. Also erinnert sich der eine oder andere, vor ungefähr zehn Jahren wurde in der Universitätsbibliothek ein Helian-Fragment gefunden, also von einer frühmittelalterlichen Dichtung. Und vom Stellen ist es ungefähr damit vergleichbar. Diese Edition ist in kritischen Form, das heißt in einer kommentierten Ausgabe. Andererseits kann man aber auch mit eingefügt sind, diese Edition nachvollziehen. Verschiedene Aspekte interessant. Also einerseits handelt es sich, wie gesagt, um ein sehr altes Original. Und diese Urkunde übertrug also König Karlmann, das heißt der Bruder Großen, dem Kloster St. Peter und Andreas zu Novalesa, das Recht. Und zudem bestätigte er eine Urkunde seines Vaters Pippi. Was ist jetzt noch interessant an dieser Urkunde? Also zunächst einmal inhaltlich und grafisch gesehen eigentlich sehr cool, wenn wir das so wollen. Also für diese frühe Urkundenform gibt es da wenig Schweres zu präsentieren, aber im Zuge der Edition hat sich eben herausgestellungsort ein anderer war. Die ältere Edition, der Monument der Germania Historica, Neumagen gelesen, Neumagen an der Mosel. Es lässt sich aber Bretignan in der Datierungszeile, also das ist die letzte Zeile, die jetzt hier vermutlich kaum zu erkennen, am unteren Rand des Pergaments. Und dieser Ort ist vermutlich mit Bretigny zu identifizieren. Es gibt verschiedene Orte dieses Namens in Frankreich, Und am plausibelsten erscheint also dasjenige Bretigny, das in der Nähe von Dijon gelegen ist. Warum ist das? Dazu muss man den historischen Kontext der Urkunde noch ein bisschen erklären. 770 ausgestellt. In diesem Moment standen sich Karl Mann, also der Ausstellende, und sein Bruder Karl, der später sogenannte Große, einigermaßen feind über und versuchten in dieser gespannten Situation also zu bilden. Karl Mann verbündete sich mit dem Papst, während Karl der Große eben den König in Italien als Verbündeten zurückgriff. Wenn wir uns also jetzt einmal die geografische Lage vor Augen führen, Neumagen liegt, wie gesagt, an der Mosel, und wir wissen, dass also Karl Mann sich im Frühjahr des Jahres 770 in Selz im Elsass getroffen hat. Das liegt also in der Nähe von Karlsruhe, und Neumagen liegt 200 Kilometer weiter nördlich. Wenn man jetzt aber der Hypothese folgt, dass Bretigny, so liegt dieses also etwa 350 Kilometer weiter südlich und damit also ungefähr zwischen Selz und dem Kloster selbst. Man könnte jetzt also davon ausgehen, dass Karl Mann in diesem Moment ihre Rückreise nach Italien begleitet hat und eben auf dem Weg dorthin mit den Mönchen, möglicherweise sogar dem Abt des Klosters selbst, der also auch in dieser Urkunde namentlich genannt wird, zusammengetroffen und dann bei dieser Gelegenheit eben die Urkunde ausgestellt hat. Das ist wichtig, weil Novalesa, also dieses Kloster, sich an einer strategisch wichtigen nach Italien befindet und man jetzt also die Bedeutung der Urkunde als gewissermaßen Garantie für den Zugang um Italien und sozusagen als strategischen Vorteil in dieser gespannten Situation, in der sich also die beiden Brüder befanden, interpretieren kann. Ja, hiermit möchte ich dann schließen und noch einmal kurz zusammenfassen. Vor allem liefert also der Band eine Kombination aus Untersuchungen, welche neuen Ansatz der Empfängerorientierung aufgreifen, diplomatischen Spezialdiensten und eben einer Materialsammlung, die also einerseits diese Edition, andererseits auch noch ein Registenkatalog der Gerichtsurkunden von François Bougain. Und insbesondere für diese Aspekte wird er also definitiv neue für die diplomatische und historiografische Forschung liefern. So, und damit gebe ich zurück an Ralf.
Ja, herzlichen Dank. Und er wird der erste Band einer Reihe sein, die mit weiteren Beispielen, unter anderem der Dissertation von Carina Fiehmann, geführt wird. Jetzt kurz noch zu, es schon seit 2007 gibt, und die mit den beiden Herausgebern, Professor Dr. Irmgard Fees, jetzt in München, und Dr. Francesco Ruberg aus Marburg, entstanden und fortgeführt wird. Sie haben hier den ersten aus dieser Reihe digitale Urkundenbilder. Diese Reihe nutzt Material des Marburger Lichtbildarchivs, in dem fast einmalig oder überhaupt einmalig in Europa und weltweit die Aufnahmen von 16.000 von Empfängern des mittelalterlichen Deutschen Reiches gesammelt, 1927 gegründet, und in ca. 43 negativen, auch in positiven, werden diese Abbildungen, Urkundenabbildungen, konservatorischen Impetus. Und hat auch schon geholfen, denn wir können auch in diesem Tafelwerk doch gelegentlich Urkunden präsentieren auf Grundlage des Archivs, das verloren gegangen ist, also im Weltkrieg etc. Gewählt wurde die Form eines solchen Werks mit fast jeweils immer drei Abbildungen. Da zeige ich Ihnen mal so eine. Das ist aus dem Band König- und Kaiserurkunden, also Kaiser- und Königsurkunden der Staufer. Verschiedene Gründe. Zum einen, also es handelt sich um Schwarz-Weiß-Abbildungen, die Vorlagen eben schwarz-weiß sind. Man kann durch diese Form ganz unterschiedliche Felder bearbeiten. Also einmal Empfänger. Das sind Sie hier an dem bisher erschienenen Bänden, also zum Beispiel die aus dem Stadtarchiv Worms, zeigen eben, bringen eben alle Urkunst 1255, die dort verwahrt liegen, und das sind sehr, sehr spannende Stücke. Also zahlreiche Kaiser-Königsurkunden, unterschiedliche Besiegelungen etc. Es gibt dann eine Unterreihe Papsturkunden, und dann, das wäre ein Beispiel oder es wären Beispiele dafür, dass es sich um Aussteller handelt, Ausstellerstücke. Die Kurie war ja der Urkundenproduzent im Mittelalter überhaupt. Dann ältesten Urkunden der Erzbischöfe von Mainz, ebenfalls Aussteller, Kaiser- und Königsurkunden der Staufer, Aussteller. In Vorbereitung sind die zwei Teilbände, die GUP 5, 1, 2, Kaiser zu Kaiser Ludwig dem Fromm. Man könnte aber genauso machen. Man könnte Besiegelungen in besonderer Weise machen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass man möglichst nah am Abbild, am Original, an der Originalgröße sein möchte. Und die Abbildungen sollen sehr hochwertig sein. Das liegt in der Natur der Sache. Hier auch ist ein Maßstab angegeben. Und auf die Zwischenstufen der Produktion bezieht sich eben auch das Digitale in dem Titel Kundenbilder. Also es gibt hier durchaus digitale Bearbeitung. Ansonsten kommt das Ganze doch recht konventionell daher. Eine Reihe, die uns sehr viel Freude macht und in unterschiedlichen Qualitäten existiert. Also meint einmal als Ganzleinwappe und dann aber auch als eine Studienausgabe, damit sie für die Ausbildung der Universitäten genutzt werden kann. Also der Inhalt ist immer da. Und aber der Preis dann unterschiedlich, also eben auch erschwinglich. Das folgt dem Diktum von Peter Rück, dem die widmet ist, und der, und damit schließe ich und den Bogen schlagen wieder zurück zu dem Titel, eben auch die förderlichen Urkunden als Plakate bezeichnet hat. Und das ist eben auch in dem Sinne der Hängersicht, also die Wirkung dieser Stücke als Plakate, dass auch diese große, großteilige Darstellung hier in dieser Reihe. Ich darf Ihnen sehr herzlich danken. Mit dem Monogramm der Italia Regia wünsche ich Ihnen noch eine schöne Buchmesse. Herzlichen Dank. Ich liege ein paar Flyer rum, da könnten Sie sich noch was mitnehmen. Danke, noch eine schöne Zeit. Wiedersehen. Danke. We'll be right back.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.